der Xeterer Podcast.
Hallo und willkommen hier bei unserem nächsten Xeterer Podcast. Mein Name ist Alex Taube und ich habe heute einen Gast aus unserer Firma hier, den Slavo.
Ja, hallo, Slavomir Messner. Ich bin schon seit Anfang an bei der Xeterer dabei und habe schon mehrere Projekte als Senior-Entwickler und auch in der Infrastruktur tätiger hinter mir.
Ja, da haben wir den richtigen Kandidaten, der uns ganz professionell unsere Fragen beantworten kann. Unser heutiges Thema ist Docker. Ich als Scrum Master und Projektmanager habe davon natürlich eigentlich gar keine Ahnung. Man hat es natürlich mal gehört. Die Programmierer brauchen das alles. Aber heute wollen wir mal schauen, was ist das eigentlich? Wie viel davon muss ich als Projektmanager wissen, damit ich so ein bisschen verstehe, was macht ihr da eigentlich?
Das Thema ist natürlich sehr groß und vielfältig, sodass man das sicherlich nicht in 20 oder 40 Minuten erschöpfend bearbeiten kann. Aber wir werden tatsächlich so einen Höhenflug wagen mit, was ist Docker, wofür brauchen wir das und vor allen Dingen, was ist so das Ökosystem von Docker, was man sicherlich als Projektleiter auch als Überblick haben muss.
Dann steigen wir doch gleich mal ein. Docker ist ja keine Programmiersprache. Was mache ich mit Docker?
Nun, Docker ist eine Art Prozessvirtualisierung. Das heißt, damit grenze ich meine Software ab von anderer Software. Damit gewinne ich eine gewisse Freiheit und ich merke nicht, dass es so eine gewisse Einschränkung für mich gibt und ich als Software, die läuft, denke, das System gehört mir alleine. Das ist eine schöne Sache für Software, weil es natürlich nicht darauf achten muss, was andere machen.
Kann ich mir das so vorstellen wie eine virtuelle Maschine?
So kann man sich's vorstellen. Nur wesentlich für die Hardware wesentlich ressourcenschonender.
Das heißt, das brauchst du zum Entwickeln oder auch für den Betrieb von Software?
Das ist das Schöne an Docker. Man kann Docker in beiden Bereichen gut gebrauchen. Sowohl beim Entwickeln als auch beim Betrieb.
Du entwickelst sozusagen, nehmen wir mal als Beispiel, in Java und entwickelst dann sozusagen im Docker, also in der Docker-Umgebung.
Docker ist eine Laufzeitumgebung, das heißt, ich brauche irgendwas, was läuft. Das heißt, normalerweise entwickle ich in der Programmiersprache ganz normal in meiner IDE und das, was ich dann entwickelt habe, wenn ich das zusammengebaut habe, paketiere ich das in Docker rein und kann es in Docker sozusagen ausprobieren, zum Laufen bringen. Und so ähnlich bei mir auf dem Entwicklerrechner wie auch in Produktion im günstigsten Fall.
Das ist sozusagen in einer geschützten Umgebung?
Genau, es ist abgeschottet von allen anderen Prozessen auf dem System und damit sehr autark und auch isoliert von Störfällen und anderer Software. Aber es ist so wie in Produktion auch, du hast die Möglichkeit, es schon so zu vernetzen, dass es mit anderen Systemen zusammenarbeitet. Zum Beispiel anderen Services, die du entweder bei dir lokal hast oder auch irgendwo, die irgendwo anders laufen. Sei es eine Datenbank oder ein Service, den man braucht.
Okay, das heißt, es ist sozusagen abgeschottet, hat aber trotzdem Interfaces und Kommunikation nach außen. Die kannst du sozusagen definieren.
Genau, die Kommunikation nach außen erfolgt meistens über das Netzwerk. Es ist auch möglich, über das Dateisystem zu kommunizieren, aber sollte man möglichst vermeiden. Und die Netzwerkkommunikation ist auch das Übliche, was wir in der Business-Anwendungslandschaft halt haben. Das heißt, ein Webservice, der von einer App aufgerufen wird oder die Netzwerkkommunikation mit einer Datenbank zum Beispiel, das ist ja alles netzwerkbasiert. Und damit ist diese Einschränkung oder beziehungsweise diese Möglichkeit nicht jetzt irgendwie für einen Entwickler einschränkend, sondern das, was er genau braucht.
Was ist der Unterschied zwischen der Software, die im Docker läuft und eine, die sozusagen in der freien Wildbahn aktiv wäre?
Normalerweise starten Docker-Anwendungen wesentlich schneller. Das heißt, habe ich einen Crash tatsächlich verursacht oder durch die Nutzung passiert ein Crash, wird die Anwendung schneller wieder neu gestartet. Ich habe die Möglichkeit, in Docker zu sagen, er soll einen Container, also ein Container ist das Gefäß, wo meine Software drin läuft, in jedem Fall neu zu starten. Und damit habe ich eine Sofort-Recovery sozusagen vom System erreicht. Schon ohne große Hilfsmittel, auf meinen Entwicklungsrechnern zum Beispiel.
Das wäre sozusagen der Fall, wenn du die Software live laufen lässt als Produktivsystem.
Auch lokal geht das natürlich auch. Also das ist ja das Schöne, wie gesagt, an Docker. Man kann sich, je nachdem, was für Infrastruktur man natürlich verwendet, aber zum Großteil das System, so wie es live in freier Wildbahn läuft, auf das eigene Entwicklersystem oder auf eine virtuelle Maschine, die nur dem Entwickler zur Verfügung steht, einfach packen und auch laufen lassen.
Klingt ja alles sehr praktisch. Da ist doch bestimmt schon jemand anders auf die Idee gekommen. Gibt es da Konkurrenzprodukte?
Konkurrenzprodukte gibt es. Es gibt andere Prozessvirtualisierer, die sich aber auf dem Markt nicht so wirklich durchgesetzt haben. Docker an sich stammt von LXC ab, einem Linux-Erweiterung bzw. Komponente, die es schon seit eigentlich einer Ewigkeit gibt. Die macht genau das, Prozessvirtualisierung, ist aber einer VM etwas näher als Docker. Was Docker am Anfang vor allen Dingen, wo es überlegen war, ist die Infrastruktur bzw. die Schnittstelle, wie man mit dem spricht. Es grenzt sozusagen den Entwickler zwar ein bisschen ein in seinem Spieltrieb, aber dadurch gibt es halt eine vereinfachte Schnittstelle, die man nutzen kann. Man kann einfach Container starten, man hat ein Registry, wo ich mir was rausholen kann. Das heißt, wenn ich eine Software laufen lasse, brauche ich ein Betriebssystem. Und das Betriebssystem sozusagen kann ich mir aus einem öffentlichen Registry holen oder es mir selbst zusammenbauen. Und das gab es so vorher nicht so wirklich als öffentliche Spielwiese für jemanden. Das kenne ich sonst nur von Vagrant. Das war so ein ähnliches System, was für virtuelle Maschinen da war. Aber da kann man sich vorstellen, da waren die Größen immer noch so in 600 Megabyte oder sonst was. Über eine Leitung, über jedem Start durchzuschleifen, ist schon ein bisschen mühsamer. Bei Docker ist das alles sehr viel kleiner und verpackter.
Bin ich denn, wenn ich Docker nutzen will, irgendwie eingeschränkt mit der Programmiersprache oder mit der Umgebung, die ich da einsetzen kann?
Mittlerweile ganz und gar nicht. Also was Programmiersprache angeht, sowieso nicht. Es war am Anfang eine Einschränkung. Es war sehr Linux behaftet, beziehungsweise vom Linux-Kernel oder von einem bestimmten Kernel halt abhängig. Das entstammt eigentlich einer Erweiterung des Linux-Kernels, dem LXC. Und das musste erst aufgebrochen werden. Und jetzt mittlerweile habe ich jede Menge, ja, Umgebungen, die ich da nutzen kann. Microsoft hat sich sehr stark engagiert. Es gibt eine sehr gute Mac-Anbindung, sodass ich vor allen Dingen für Entwickler sehr einfach in jeder Umgebung entwickeln kann. Und aber auch in der Cloud oder im Betrieb auch sowohl Windows Server als auch ein Linux oder Unix benutzen kann als Unterbau für so ein Docker-System.
Okay. Das System selber ist ja im Prinzip eine Virtualisierung einer Umgebung. Kann man das so sagen?
Es ist eigentlich eine, ja, es ist eine Prozessvirtualisierung, das dem, ja, eine Abschottung des Prozesses bewirkt, ja.
Ist meine Anwendung, wenn die in Docker läuft, einfach ein bisschen langsamer, als wenn ich sie direkt auf dem Betriebssystem laufen lasse?
Es kommt darauf an, was man macht. Die größte Performance-Hürde ist wahrscheinlich die Festplatten-IO, die eine gewisse Abstraktion hat. Und deswegen etwas langsamer ist. Deswegen wird oft nicht empfohlen, Datenbanken in Docker laufen zu lassen. Es ist durchaus möglich und auch für kleine Anwendungsfälle sicherlich einfach vom Betrieb her sehr einfach, eine Datenbank aufzusetzen, besonders für zum Beispiel Tests oder so, wo man die Datenbank kurz braucht und die Performance eigentlich wenig eine Rolle spielt. Es wird aber empfohlen, im tatsächlichen Live-Betrieb eine Datenbank extern aufzusetzen und sie von Docker her übers Netzwerk anzusprechen. Ansonsten ist diese Schicht, die man drunter baut, unter die Software bzw. zwischen Betriebssystem und Software bei Docker tatsächlich sehr dünn. Es benutzt eigentlich sehr systemnahe Routinen und ist dadurch besonders, was Netzwerk oder Prozessor oder RAM-Anbindung, genau wie ein nativ laufender Prozess eigentlich. Das ist ja das Interessante an Docker. Im Gegensatz zu einer VM kann ich vom Betriebssystem, auf dem das sozusagen läuft, von dem eigentlich meine Software nichts sieht, kann ich diese Prozesse sehen als sozusagen Prozesse des Betriebssystems. Das hat man bei einer VM zum Beispiel nicht, weil die so abgeschottet ist, dass das nicht funktioniert.
Was wäre deiner Meinung nach die optimale Anwendung für Docker? Du sagst, du willst Docker irgendwo einsetzen und ein perfektes Beispiel aufsetzen.
Durch die Unmenge an Nutzungsmöglichkeiten ist das schwer, was herauszupieken. Aber ich glaube, die klassische Anwendung ist einfach ein Webservice, ein Backend-Webservice, wobei auch sicherlich normale Webseiten auch gut deployed werden können. Irgendwas, was keinen Status halten muss auf der Platte, wie Datenbanken. Ja, statuslose Anwendungen einfach, wo Daten durchgeschleift verarbeitet werden.
Kannst du uns ein Beispiel nennen aus deinem professionellen Arbeitsumfeld, wo du Docker schon eingesetzt hast?
Also eigentlich in jeder Software, die ich seit 3 Jahren entwickle, ist Docker mit irgendwie im Spiel. Deswegen, es ist als Einsatzgebiet für, wie gesagt, Services, die für eine App-Anbindung zur Verfügung stehen müssen, die ein Backend-System ansprechen und wiederum das Backend-System selber auch in Docker läuft. Das heißt, es ist besonders geeignet für auch ja, vernetzte, größere Systeme von einzelnen Services.
Könntest du ein Beispiel bringen, wo du Docker eingesetzt hast in einem Kundenprojekt?
Ja, es ist schwierig, eins rauszupicken, weil es einfach so viele sind, die man mittlerweile damit entwickelt hat. Aber das letzte Projekt zum Beispiel, was ich mitentwickelt habe, bot dem Kunden Daten über den öffentlichen Nahverkehr oder auch Fernverkehr an, hat zum Beispiel eine Buchung ermöglicht und auch die Übersicht der einzelnen Bestellungen. Und dieses haben wir in einer Zwischenschicht zwischen der App, die da angebunden werden musste, und dem eigentlich die fachliche Logik enthaltenen Backend-System. Wir haben sozusagen die Zwischenschicht da drin gemacht. Und das ist besonders nützlich. Also da haben wir Docker benutzt als unsere sozusagen Deployment-Plattform. Und da den besonderen Mehrwert geschaffen, dass unsere Systeme dadurch zuverlässig deployed werden konnten, zuverlässig getestet werden konnten und auch bei hoher Last entsprechende Performance bieten konnten.
Du hast gerade gesagt, ihr habt es auch im Testbereich eingesetzt. Hat der Tester damit auch was zu tun?
Die Rolle des Testers haben wir auch übernommen als Entwickler. Das heißt, es war sowieso ein sehr naher, entwicklungsnaher Test. Und deswegen haben wir uns da auch sehr stark mit engagiert. Ja. Wir stellen ihm die Systeme zur Verfügung, sozusagen, die er dann ausführlich in einer geschützten Umgebung testen kann. Das Einfache da bei Docker ist halt, dass du einfach das System sehr schnell auf eine neue Umgebung bringen kannst, weil es ja schon produktionsreif verpackt ist bei Docker. Das heißt, ich kann immer wieder neue Entwicklungsumgebungen machen, ob ich jetzt die Software für einen funktionalen Test mache oder für einen Lasttest. Das ist eigentlich genau immer dasselbe Paket. Das ist das Spannende an Docker für Tester zum Beispiel.
Würde es auch Sinn machen, wenn du sagst, ich würde mehrere Instanzen testen wollen, dass ich die parallel aufsetzen kann?
Dafür ist es eigentlich optimal, ja. Nur ich würde dafür Docker pur nicht anwenden. Es gibt Infrastruktur um Docker herum mittlerweile. Ich glaube, das berühmteste Beispiel ist Kubernetes, was wir auch in dem Projekt eingesetzt haben. Das heißt, da werden Docker-Container gemanagt von einem System drumherum, das wiederum zwar auch aus Docker-Containern besteht, aber eine mächtige Rolle im gesamten System hat. Das heißt, es kann Software aktivieren, deaktivieren, also hochfahren, runterfahren, es sozusagen im Netzwerk zur Verfügung stellen, die Netzwerkpakete entsprechend routen. Man kann sich ja vorstellen, wenn ich mehrere Instanzen von der gleichen Software habe, will ich ja nicht nur die erste Instanz alle Pakete bekommen, sondern auch mal die zweite, was zu tun hat. Und sowas macht Kubernetes bzw. auch andere Werkzeuge, die wir genutzt haben.
Das klingt ja schon ganz schön umfangreich mit Docker-Containern, die in Docker-Containern sitzen.
Naja, es sind eher neben Docker-Container. Es gibt auch Docker in Docker, aber es ist in dem Fall, dass die Docker-Container Docker orchestrieren, also andere Docker-Container orchestrieren nebendran.
Und wie weit ist das schon verbreitet?
Eigentlich ist es sehr weit verbreitet, wobei es mich noch immer sehr stark überrascht, dass Leute selbst wenn sie den Anwendungsfall dafür haben, noch nicht in diese Richtung zumindest gucken.
Das klingt ja schon so ein bisschen für mich als Laien, als ob das in Richtung Cloud-Systeme geht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, Amazon Web Services, nutzen die sowas auch oder haben die ihre eigenen Konzepte?
Amazon Web Services und andere Cloud-Anbieter bieten eine mannigfältige Möglichkeit, mit Docker umzugehen. Es gibt zum einen, glaube ich, mittlerweile bei jedem Anbieter eine gemanagte Kubernetes-Möglichkeit. Das heißt, ich brauche mich um die Infrastruktur, um Kubernetes überhaupt aufzusetzen, die natürlich etliche Komponenten braucht. Und man kann sich vorstellen, dass die Kubernetes natürlich eine sehr wichtige Rolle spielt. Es darf möglichst nicht ausfallen. Ne? Das heißt, das ist eine ganz große Verantwortung und manchmal möchte man die einfach ausgelagert haben. Das bieten eigentlich alle Cloud-Anbieter an, zum Beispiel EKS bei Amazon oder Azure Kubernetes Services bei Microsoft und natürlich auch die Google Kubernetes Engine. Die ist natürlich da der Vorreiter gewesen, so ein bisschen, weil Kubernetes von Google eigentlich stammt. Ja, und da ist es halt so, dass man zum einen diese Möglichkeit hat. Man kann natürlich sich immer eigene virtuelle PCs sozusagen hochfahren und darauf selber Kubernetes installieren. Und was auch viele bieten, sind auch leichtgewichtigere Systeme, um Docker-Container zu managen. Es gibt zum Beispiel das ECS bei Amazon. Das ist sozusagen ein leichtgewichtigeres Kubernetes mit etwas weniger Funktionalität. Dafür aber auch entsprechend flotter einzusetzen mit weniger Komplexität drumherum. Das heißt, für kleinere Systeme einfach.
Also das ganze System, Docker und Familie, scheint ja schon sehr umfangreich zu sein. Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, du hast jetzt 3 Jahre damit schon intensiv gearbeitet, das fehlt dir noch? Das ist sozusagen der eine Punkt, der dir immer wieder auffällt, wo noch was fehlt, wo du gerne noch eine Erleichterung hättest.
Da muss ich aber stark überlegen. Es bieten sich halt im Moment sehr viele Möglichkeiten, einfach diese Komponenten zusammenzuschalten und diese Komponenten zu nutzen. Was einem natürlich dann immer so fehlt, wenn man so eine große Auswahl hat an verschiedenen Möglichkeiten, ist, was ist jetzt das Beste für mich? Da einfach den richtigen Guide rauszusuchen, ist halt schwierig. Und oft ist einfach keine der Lösungen besser oder schlechter, muss man sagen. Also es lässt sich mit einigen das machen, was man eigentlich braucht. Und das ist, glaube ich, das Schwierigste an so einer großen Infrastrukturlandschaft, die man da zu bieten hat.
Oft muss man sozusagen die optimale Lösung für dich dann raussuchen.
Beziehungsweise einfach die Lösung, manchmal einfach eine Lösung wählen. Weil beide Lösungen das nehmen würden. Und das ist natürlich so ein bisschen so, welche der Lösungen wird sich so durchsetzen. Manchmal ist es die aktiver ist. Manchmal ist es aber auch eher so ein Nischenprodukt, das dann auf einmal aufblüht und einem Möglichkeiten gibt, die man sonst nicht hatte. Das ist so ein bisschen das Schwierige. Vor allen Dingen aus Projektleitersicht, wenn man sieht, man braucht Experten, die sich damit auskennen. Man schult sie vielleicht extra. Und dann setzt man natürlich sein gesamtes Geld auf eine Karte und ist es das Richtige. Das ist so, das glaube ich, das Schwierigste an Kubernetes, weil man sieht in vielen Beispielen, wie gut diese Systeme eigentlich funktionieren und was für Möglichkeiten sie bieten. Sie erlauben viel, einfach, man denkt ja immer, so ein System, das erleichtert einem Arbeit, es gibt weniger Arbeit, aber das ist eigentlich nicht wirklich so, weil dadurch, dass du viel Arbeit dir ersparst an einer Stelle, eröffnen sich an anderer Stelle viel mehr Möglichkeiten. Das heißt, ich werde skalierbarer, damit kommen neue Probleme, ich brauche neue Komponenten, neue Sachen. Und da einfach auf das richtige Pferd zu setzen, das ist, glaube ich, das Schwierige.
Was wäre denn dein Tipp für einen Anfänger im Docker?
Was er sich zuerst angucken sollte, wo er darauf achten müsste, damit er nicht am Anfang schon gleich die falschen Fehler macht?
Also ich würde erstmal klein anfangen. Erstmal Docker installieren auf der Plattform, auf der man es nutzen will. Ob das jetzt Linux ist, da geht es relativ einfach. Das ist mit einem Paketmanager erledigt. Oder durch Desktop, also Docker Desktop für Mac oder für Windows geht das auch ganz schnell. Und da einfach die Software, die man am einfachsten starten kann, so bei sich. Einfach mal dockerisieren versuchen. Das heißt, irgendwie das Paket in den Container reinbekommen und dann einfach mal gucken, ob es hochfährt oder nicht. Und dann sich langsam in der Komplexität nach oben arbeiten. Das heißt, Systeme, die vielleicht irgendwie ein Netzwerk brauchen, dann wie schaffe ich es, dass bei mir lokal auch gleichzeitig eine Datenbank hochfährt. Da gibt es, wie gesagt, auch Tools, die einem dabei helfen, die man dann einspannen kann. Wie nach Docker würde ich dann mit Docker Compose anfangen und mich dann erst nach und nach in Kubernetes reinarbeiten. Für viele Entwickler ist das aber wiederum auch nicht nötig. Wenn der Betrieb an sich das leistet, ist für einen Entwickler das so transparent, dass man eigentlich mit Docker zurechtkommt und gar nicht so viel mit Kubernetes zu tun haben muss unbedingt.
Okay, das klingt doch schon sehr vielversprechend für den ersten Anfang. Fällt dir noch was ein, was wir vergessen haben?
Oh, wie gesagt, wir haben sehr viel ausgelassen, glaube ich. Wir könnten sowohl am Anfang noch mal tiefer einsteigen, was ist eigentlich Prozessvirtualisierung, wie, was wird da wie abstrahiert. Sicherheit spielt natürlich eine große Rolle im Betrieb, wie man das nutzen kann. Da sollten wir irgendwann tiefer drauf eingehen. Wir sollten mal gucken, wie wir Software eigentlich so in so ein großes Cluster vielleicht auch versioniert reinbekommen und vor- und zurückrollen können. Das ist natürlich auch sehr spannend für Betrieb.
Ja, das klingt dann nach einem tollen Ausblick für unsere nächsten Podcasts, wo wir dann ein bisschen tiefer einsteigen können und dann das ganze Feld nochmal aufrollen.
Ja, das würde mich freuen.
Ja, ich danke dir sehr für deine Zeit, Slavo. Und danke natürlich auch unseren Zuhörern, dass sie bis hierhin durchgehalten haben. Und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.